Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute im Flux FM Spreeblick zu Gast Carsten Göbel. Um Bielefeld rankt sich ja beharrlich der Mythos, die Stadt existiere eigentlich gar nicht. Carsten Göbel kann diese Bielefeld-Verschwörung sicherlich widerlegen. 1969 wurde er in Ostwestfalen-Lippe geboren und quasi mit der Muttermilch zum Arminia-Bielefeld-Fan rangezogen. Trotzdem kehrte er seiner Heimat den Rücken zu, um in Hannover und später im britischen Bath zu studieren. Und letztendlich eine gehörige Portion ostfälische Sturheit, wie er selber sagt, in Berlin anzusiedeln. Nach aufregenden Jahren im Postwende-Osten gründete er zusammen mit zwei Gleichgesinnten Super an der Spree, eine Kampagnenagentur, deren Geschäftsführer er ist. 2013 waren er und seine Agentur für die SPD im Einsatz und versuchten, Peer Steinbrück den Platz im Kanzleramt zu sichern. Auf Politik festnageln lässt sich Carsten Göbel trotzdem nicht. Er legt sich für die unterschiedlichsten Projekte ins Zeug und hinterlässt genauso umtriebig in der Energiewirtschaft, im Gesundheitswesen oder im Kultursektor seine Spuren. Heute bei Johnny Häusler im Flux FM Spreeblick zu Gast Carsten Göbel.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Jeden Montag dann die Wiederholung der aktuellen Ausgabe ab 22 Uhr. Und danach im Internet via Soundcloud, iTunes, als Podcast-Feed in euren Podcast-Catchern oder Podcatchern, wie immer man das richtig sagt. Und so weiter und so fort. Ihr findet uns schon. Wer uns finden will, der findet uns auch. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich sehr auf Carsten Göbel heute. Carsten, herzlich willkommen. Du kennst ja Flux.
Ja, auch relativ häufig hier gewesen, auch relativ häufig für Flux kommentiert, wo man dann zum Glück nicht immer hier live sein muss. Das geht ja auch telefonisch, ein ganz altes Medium noch. Aber ich war auch schon öfter hier in der Redaktion an der schönen Spree.
Und jetzt ist hier die ganze Woche durch die Woche mit dir gelaufen. Und da heute Wahlsonntag ist, haben wir uns gedacht, dann liefern wir quasi für euer Frühstück. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr so zwischen 10 und 12 frühstückt. Falls ihr schon gefrühstückt habt, dann halt zum zweiten Kaffee oder so. Plaudern wir doch mal ein bisschen über die politische Landschaft in Berlin, über die Wahl am heutigen Tag, wann der Flughafen fertig sein wird und alles sowas. Nein, unmögliche Dinge können wir hier natürlich nicht beantworten. Aber du bist nicht nur, du hast dich vorhin selber im Vorgespräch als politisch interessierten Menschen bezeichnet. Hat das so bei dir angefangen, dass du wirklich dich professionell angefangen hast, mit Politik auseinanderzusetzen?
Ich glaube, ich bin schon relativ lange das, was man einen politisch interessierten Menschen nennt. Das war schon zu meiner Schulzeit so, dass mich Politik interessiert hat. Jetzt nicht, dass ich aktiv war, weder ich bin bis heute noch nie in einer Partei gewesen. War auch nicht sowas wie Schülersprecher oder sonstiges, aber politische Auseinandersetzung, auch gerade in den 80er Jahren, wo es ja auch noch relativ kontroverse Themen gab, dann natürlich auch mit 89 Wiedervereinigung, Transformation in Osteuropa, das prägt. Ich habe in Berlin studiert, ich habe unter anderem auch Politikwissenschaften studiert an der FU. Das hat mich immer begleitet, das hat mich aber nicht unbedingt beruflich begleitet. Also ich habe dann ja auch lange Jahre ganz andere Sachen in großen internationalen Werbenetworks gemacht, strategische Planung, wie man global Autos verkauft oder Kosmetik oder Pflaster und bin dann so in der Kombination der vielleicht beiden Fähigkeiten dann natürlich doch stark in so einen politischen Kommunikationsfokus in Berlin so ab den Nullerjahren gekommen.
Und dann hast du Politikberatung gemacht? Unter anderem, hast du nur für die SPD gearbeitet oder auch?
Ich habe deutlich mehr Kampagnen für die Grünen gemacht. Okay. In der Agentur, wo ich früher gearbeitet habe und meine Partner auch, sitzt auch hier an der Spree, heißen zum Goldenen Hirschen, schöne Grüße, haben wir an die 20 jetzt, Kampagnen für die Grünen gemacht.
Ich habe neulich von den Hirschen gelesen, die gründen jetzt so eigene Agenturen für die großen Unternehmen, wo sie große Etats haben.
Das ist jetzt nicht ist so ungewöhnlich, das gibt es halt in anderen großen Networks auch, dass man eher so, früher hat man das dann Units genannt oder eigene Entitäten und dann kannst du heutzutage eigene GmbHs oder eigene Unternehmungen daraus machen. Das passiert aber öfter einfach im Kommunikationsmarkt.
Ist sozusagen das Insourcing des Outsourcings oder irgendwie so.
Irgendwie so, genau. Ja. Aber wie gesagt, also um auf deine Frage zu kommen, also ich habe öfter Kampagnen für die Grünen gemacht, denn für die SPD, auch nicht nur in Deutschland, auch in mehreren europäischen Ländern, habe aber außer der SPD und den Grünen für noch keine andere Partei gearbeitet, das muss ich auch sagen.
Bewusst nicht oder ist es einfach nicht passiert?
Es ist nicht passiert, ich will das oder würde das nicht ausschließen, aber wir sind nie angesprochen besprochen worden, nie irgendwie gescreent worden in die Hinsicht. Du hast dann natürlich irgendwann schon so ein gewisses Label weg und da werden sich einige Parteien, die dann doch relativ weiter außen stehen, jetzt beispielsweise die CSU, wie sie jetzt positioniert ist, die würden sich wahrscheinlich dann doch damit schwer tun mit Leuten, die eher aus dem rot-grünen Nukleus kommen.
Wir reden dann nämlich auch gerne mal über die Wahlwerbung, die wir jetzt ja glücklicherweise hinter uns haben. Wir hören aber erstmal einen der vielen Songs, die du dir ausgesucht hast und mitgebracht hast. Eine tolle Liste, finde ich. Ich weiß gar nicht, alle haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Aber na, gucken wir mal, wie weit wir kommen. The Boxer Rebellion mit Diamonds. Verbindet dich was Bestimmtes oder einfach geiler Song?
Nee, einfach ein geiler Sound. Relativ neuer Song und ganz passend zu einem Wahlsonntag in Berlin. Vielleicht motiviert er ja noch den ein oder anderen von euch da draußen, jetzt gleich rauszugehen und ein Kreuz zu machen.
Ja, da gehen wir doch aber wirklich von aus, oder? Es sitzt doch jetzt nicht wirklich jemand am Radio, der sagt, ach, das bringt ja alles nichts und so. Können wir aber auch gleich auch noch drüber plaudern. Ja, the only thing we have to fear is fear itself. So hört das auf, das Stück, was ich ewig nicht gehört habe. Cult of Personality von Living Color. Passt natürlich auch zu so einem Wahlsonntag, wie er heute ist.
Völlig richtig. Deswegen musste ich es für dich, für uns aussuchen. Ich habe es auch ewig nicht gehört. Trifft aber so ein bisschen, glaube ich, eine politische Entwicklung, dass halt die Persönlichkeit am Ende des Tages doch deutlich wichtiger geworden ist als beispielsweise das Programm oder vielleicht auch die Partei. Früher hat man immer gesagt, irgendwie die drei Ps, Partei, Programm, Person, ungefähr alles drei gleich gewichtet. Das, glaube ich, hat sich stark verändert, dass die Person doch viel stärker, also die Person jetzt in dem Fall des Spitzenkandidaten, im Fokus steht und deutlich mehr Macht hat, also auch kommunikative Macht und mehr beeinflussen kann.
Ja, da hat Merkel ganz schön Wirbel reingebracht in den letzten Jahren, ne? Weil man plötzlich denkt, wäre die nicht in der SPD eigentlich besser aufgehoben oder ist die SPD nicht die Partei, die so jemanden wie Merkel bräuchte und. Gleichzeitig frage ich mich aber, ob das wirklich jemals anders war. Also wenn ich mich so an meine ersten politischen Gespräche mit meinem Vater zurückerinnere, die dann in den 70ern stattgefunden haben, als ich wahrscheinlich so 8, 9, 10 war. Es ging damals immer um Willy Brandt und Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß und so. Also das waren schon auch, ging schon auch immer um die Personen.
Nee, völlig richtig. Aber das sind natürlich Personen, die du jetzt sagst, die klar auch Parteien zugeordnet waren. Und es geht ja jetzt auch heutzutage auch um Personen, das meine ich mit Cult of Personality, die aus dem Anti-Establishment kommen. Also guck dir Trump an, der ist in keiner Partei, der kommt zu den Republikanern. Sanders ist jetzt das falsche Beispiel, der ist irgendwie seit 150 Jahren Demokrat gewesen, aber eigentlich auch so Anti-Establishment. Die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, die neue Bürgermeisterin in Rom, also es kommen vermehrt Persönlichkeiten von außerhalb des politisch gelernten Kosmoses in die Politik und irgendwie prägen durch ihre Persönlichkeit dann vielleicht auch Parteien.
Ist das schlecht?
Das will ich jetzt erstmal gar nicht bewerten. Schlecht würde ich das auch gar nicht nennen. Das zeigt für mich, dass vielleicht Politik in diesem herkömmlichen Sinne zwischen Partei und Programmatik, dass das nicht mehr richtig durchdringt. Dass Personen dann vielleicht auch Parteiprogrammatik verschieben können und eher durch ihre Ausstrahlung oder qua ihrer Persönlichkeit vielleicht dann Sachen vermitteln können. Das sieht man ja heute auch fast schon bei der AfD. Die AfD ist ja auch eine reine Gefühlspartei, wo kein Mensch das Programm kennt. Die AfD punktet hier in Berliner Bezirken oder wird wahrscheinlich punkten, auch mit sozialen Fragen. Die AfD ist aber gleichzeitig in ihrem Programm maximal gegen den Mindestlohn. Also das passt ja eigentlich nicht zusammen. Das ist ja eher eine irrationale Wahlentscheidung, die da getroffen wird. Da ist es wahrscheinlich viel so ein Gefühl von Unsicherheit, Angst irgendwie bei den Wählerinnen und Wählern, aber auch da sind natürlich Personen, die jetzt man vielleicht gar nicht kennt, im Kleinen in Berliner Bezirken hier, die vor Ort aber sicherlich eine Funktion haben und deren Persönlichkeit, weil sie halt nicht aus der CDU, nicht aus der SPD kommen, nicht seit 30 Jahren schon im Abgeordnetenhaus sind, einfach dadurch punkten.
Ich muss ja zugeben, leider, dass ich glaube, ich kenne das Programm der AfD besser als alle anderen. Das fand ich ja so furchtbar, dass es also ich natürlich viel auch beeinflusst durch die sozialen Kanäle, also durch die sozialen Medien, durch die digitalen Kanäle, dass ich ja irgendwann hatte ich einfach die Schnauze voll davon, dass sich alles immer nur um die AfD respektive um Trump dreht und so. Das sind halt auch so Aufmerksamkeitsmagnete. Ne?
Völlig richtig, aber das ist natürlich auch eine Frage, die man sich gerade hier in einem Medium dann stellen muss, ja. Die man hinterfragen muss. Also warum hat die AfD gemessen jetzt an ihrer wirklichen Relevanz in Deutschland, in der deutschen Politik oder an der Anzahl der Mandate, die sie besitzt, warum hat sie irgendwie mit einem Faktor 5 Sendezeit in öffentlich-rechtlichen Medien, in Talkshows etc. und kann ihre Programmatik ausbreiten, führt dann dazu, dass so Leute wie du so, das Programm plötzlich besser kennen oder mehr Sachen aus dem Programm kennen. Ich kenne wahrscheinlich auch mehr Sachen mittlerweile aus dem AfD-Programm, um zu gucken, wo passt das eigentlich nicht zu ihren Wählerinnen und Wählern, als dass ich jetzt das Programm der Linken kennen würde beispielsweise. Naja,
das hat so ein Aufregungspotenzial halt. Und es ist einfach wirklich, wirklich schwierig. Da habe ich mich auch, glaube ich, in irgendeinem Text mal für ausgesprochen, dass es ja viel sinnvoller wäre, wenn man sich nicht dauernd über die, die doof sind, aufregt, sondern wenn man stattdessen denen Beachtung schenkt, die tolle Arbeit machen, ob jetzt im Bezirk, also im lokalen Umfeld oder auch weiter betrachtet. Aber ich merke selber, wie schwierig das ist.
Klar, aber dieses Aufregungspotenzial ist natürlich durch Digitalisierung und absolut. Oder nicht Digitalisierung, durch digitale Medien noch weiter irgendwie verstärkt worden. Du hast eben das Beispiel Trump gesagt. Was immer man von Donald Trump hält, rein kommunikationstheoretisch betrachtet, hat er in der Vorwahlphase 10 Millionen Dollar Werbespending eingesetzt, hat aber einen Gegenwert von über einer Milliarde in US-Dollar gehabt. Weil er genau wusste, wie Medien funktionieren. Der hat in Fernseh-Talkshows angerufen. Er hat da selber den Moderator angerufen und gesagt, hey, I'm Donald Trump, I want to talk to you to the topic. Stell dir mal vor, Frau Merkel ruft im Morgenmagazin an. Es ist unvorstellbar. Und der arme Jeb Bush, oder was heißt der arme Jeb Bush, der hat 150 Millionen in der gleichen Zeit eingesetzt, ne, und die hat er versenkt und hat danach irgendwie den Schwanz eingezogen. Oder musste ihn einziehen, weil er keine Chance hatte. Also das zeigt natürlich dann, auch wenn man weiß, wie Medien oder auch soziale Medien funktionieren, kannst du natürlich ein großes Potenzial daraus schlagen.
Aus deiner. Nee, die Frage stelle ich dir gleich. Wir hören erstmal Madrugada, We Are Go. Wenn du immer was zu den Songs sagen willst, einfach dazwischen quatschen.
Aber selbstverständlich, der Song ist aus dem Jahr, als Mutti Kanzlerin wurde. Wer weiß das noch?
Im letzten Take haben wir gefragt, in welchem Jahr ist Mutti Kanzlerin geworden. Ich hab's ausrechnen können.
Du konntest es zurückverfolgen. Genau, nächstes Jahr ist eine Wahl. 2017 minus 12 hatten wir dann und kamen auf 2005.
So sieht's aus.
Madrugada aus, meines Wissens aus Norwegen. Coole Band auch.
Und so wie es aussieht, wird sie dann wahrscheinlich auch die Kohlschen Jahre voll machen, ne?
Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir sind ja heute hier nicht in einer Spekulationssendung, aber sonntags zwischen 10 und 12.
Ey, gefährliches Halbwissen.
Immer raus damit. Es gehen ja viele davon aus, dass sie natürlich ihre begonnene Politik blabla fortsetzen, zu Ende führen will, was immer das sein soll. Ich wäre mir da nicht so sicher, wie vielleicht viele da draußen, weil sie stand schon immer für ihre Entscheidung. Sie hat sich dazu noch nicht geäußert. Ich würde ihr aber auch zutrauen, dass sie sagt, 12 Jahre sind genug und ich bin über 60, ich habe noch andere Pläne. Sie hat mal davon gesprochen, dass sie die Route 66 mit ihrem Mann, mit dem Wohnmobil entlangfahren wollte. Genau. Ihr würde ich das zutrauen, würde ich dann auch eine gute Reise wünschen.
Echt? Das ist ein interessanter Satz. Ihr würde ich das zutrauen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du sie mehrfach getroffen hast schon.
Ich kenne sie nicht persönlich, okay. Also ich kenne sie nur aus dem erweiterten Umfeld, also insofern kann ich zu ihrer Persönlichkeit nichts sagen oder auch zu ihrem Verhalten oder ihrer Haltung, was nicht jeder andere, der sie aus guter Medienbeobachtung oder dann vielleicht auch aus kleineren Gruppen irgendwie bewerten kann mit, ich würde ihr das zutrauen, heißt einfach, ich traue ihr diese Entscheidung zu, dann auch mal einen Radical Change zu machen und nicht so vielleicht an der Macht irgendwie kleben zu bleiben und kann ich noch Präsidentin in Brüssel irgendwann was oder bei der UNO werden, sondern ihr würde ich auch zutrauen zu sagen, that's it, es war eine coole Zeit, jetzt mache ich mal was ganz anderes.
Okay, würde ich ihr auch zutrauen. Wenn wir gerade, weil du gerade gesagt hast, vielleicht klebt sie nicht ganz so an der Macht wie andere, wir haben ja heute mehr Spitzenpolitikerinnen als in den Jahrzehnten zuvor. Hat das aus deiner Sicht als Berater, als Experte, hat das eine inhaltliche Veränderung gebracht, auch eine qualitative Veränderung?
Das hat definitiv Veränderungen des politischen Inhalts gebracht, dadurch, dass Themen, die noch zu Zeiten von Gerd Schröder, was jetzt auch nicht gar nicht so lange her ist, war vor 2005 dann nämlich, als irgendwie Gedöns oder sonst wie Themen abgetan worden sind, dass die eine höhere Bedeutung haben. Das zeigt nur, dass sich die Gesellschaft verändert hat und dadurch natürlich auch die Repräsentation der Gesellschaft. Da sind dann zum Glück Frauen mittlerweile auf dem Weg in einer Gleichberechtigung, was Repräsentation zumindest betrifft. Und es macht natürlich auch kommunikativ was aus. Also Frauen haben ein anderes Verhalten, haben eine andere Sprache. Das ist nicht ganz unwichtig, wenn man sich mit politischer Kommunikation und Sprache beschäftigt. Und es ist interessant, immer in einem Wahlkampf, wenn eine Kandidatin und ein Kandidat aufeinandertreffen, das ist relativ wichtig, dann auch, wenn man mit einem Kandidaten arbeiten muss. Also du kannst sehr viel falsch machen, gerade auch im Fernsehen beispielsweise, wenn du mit einer Frau argumentierst, da kannst du einfach sehr unsympathisch wirken und deine Chancen vernichten. Gegenüber den Zuschauern einfach, genau. Also wie sich Männer vielleicht hart streiten können, so verhält man sich nicht gegenüber einer Frau. Okay. Das kann undespektierlich sein und du strahlst einfach eine Wirkung aus, die dann einfach unsympathisch oder 50% der Wählerinnen da draußen oder sogar etwas mehr sind Frauen und die denken, oh, so möchte ich aber auch nicht von irgendeinem Mann, von dem erst recht nicht behandelt werden und das ist einfach nur eher eine psychologische Wirkung. Was man da falsch machen kann. Du fällst einer Frau auch nicht so unbedingt permanent ins Wort, wie das vielleicht zwei Männer machen würden in einer Talkshow. Also das ist eher eine kommunikative Aufgabe, mit der sich auch einige männliche Politiker aus einer Generation, die deutlich über unserer ist, ziemlich schwer getan haben und immer bis heute schwer tun.
Ja, da hatten wir auch den einen oder anderen Fall. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieses ganze Male-Bonding halt ganz schön ins Wackeln gekommen ist. Ne? Also dieses Typen unter sich, ne? Und dann vielleicht auch noch Typen einer speziellen Generation, die durchaus älter ist als wir es sind. So dieses ganze, diese Verbrüderungsarien und dann, wie es ja auch aus Unternehmen dann durchaus mal bekannt wurde und sicher auch in politischen Kreisen, gehen wir mal jetzt mal alle zusammen in ein Amüsement-Center oder irgendwie so. Das ist hoffentlich, kann ich nur sagen, wahrscheinlich damit auch ganz schön ins Wanken gekommen.
Definitiv. Also das sind jetzt eher Beispiele, die ich so gar nicht mehr kenne. Also nicht das Amüsement-Center, das kennt man ja eher von großen deutschen Versicherungen, aber zum Glück war ich noch nie in Ungarn. Aber was du ansprichst, ist natürlich völlig richtig. Parteien zum Beispiel haben früher so funktioniert, dass tendenziell Frauen mit Familie und Kindern einfach von den Zeiten, die Parteien angeboten haben für Engagement, ausgeschlossen waren. Hm. Also wir treffen uns um 20.30 Uhr, Mittwochabends. So. Hm. Und auch Parteien sind schon seit Jahren darüber übergegangen, einfach auch ganz andere Zeiten anzubieten, wo Frauen im Zweifel Kinder mitbringen können. Ich meine, mittlerweile ist wahrscheinlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zwischen Paaren eine andere als damals. Aber das hat sich maximal geändert, dass das, was jetzt eher so, nennen wir es mal Old Boys Networks, die Macht und dann vielleicht auch die nicht transparenten Absprachen, die da getroffen worden sind, dass die maximal auf dem Rückzug sind, bis auch vernichtet, wie der sagenumwobene Annenpakt, den unsere amtierende Bundeskanzlerin ja einfach kassiert hat oder von innen aufgelöst hat.
Und das sind doch schon mal gute Nachrichten.
Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Was macht Christian Wulff eigentlich gerade?
Ich auch nicht.
Und Roland Koch, die sind in Anden.
Ich würde sagen, wir hören mal Guns N' Roses, One in a Million. Auch lange nicht gehört. Auch toll. Carsten Göbel ist zu Gast im Studio und wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen auf die Berliner Wahl heute. Hattest du die Finger im Spiel bei irgendeiner der Kampagnen, die wir gesehen haben jetzt in den letzten Wochen?
Nein, bei keiner, sonst hätte ich mich jetzt auch nicht so offensiv in den letzten Tagen bei Flux äußern können.
Das ist so mit einer Agentur,
genau.
Ihr arbeitet ja mit einer Agentur, das ist dann schon schwierig. Ne? Also du hast auf Flux ja immer mal wieder kommentiert, aber wenn man dann gerade für Partei XY arbeitet.
Genau, das kannst du einfach aus Transparenzgründen, wenn du jetzt irgendwie Politikberatung oder Kommunikationsberatung ernst nimmst, dann kannst du nicht politische Inhalte kommentieren und gleichzeitig auf der Payroll einer Partei stehen oder von einem Spitzenkandidaten, auch wenn du das transparent machen würdest.
Ich lege Ihnen meinen Kunden an.
Genau.
Aber musst du dich denn, also ich meine, das ist ja ganz spannend. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht vielen Leuten auch gar nicht so bekannt ist, dass natürlich eine Partei auch eine Werbeagentur eins ist, eine Kommunikationsberatung und das andere Leute machen lässt. Der Müller setzt sich ja jetzt nicht hin und wählt, also wählt vielleicht seine Fotos noch mit aus, aber sagt ja nicht, ach, da schreiben wir das und das rauf, sondern da sind natürlich Kommunikationsprofis am Werk. Man sich manchmal schon fragt, ob es wirklich Profis sind, aber egal.
So, das heißt, du aber nicht auf den SPD-Wahlkampf jetzt bezogen.
Lass mich mal kurz überlegen, ob ich den
wahrgenommen habe. Berlin. Wer ist Müllerchen nochmal? Achso, ja, der Bürgermeister der Stadt hat mein Sohn mir erzählt.
Ja, ich weiß es nicht.
Der Mann, der aus der Unschärfe des Raums kam und an Frauen mit Kopftuch auf Rolltreppen vorbeifährt. Wow. Ja, das ist eine Aussage, ne? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ich muss allerdings zugeben, ich meine, dass das von den Großen, die ja gar nicht mehr die Großen sind, wenn wir ehrlich sind, aber von den etablierten Parteien irgendwie, das ist ja immer so wahnsinnig austauschbar. Und dann, wenn man so durch verschiedene Bezirke gefährt, dann merkt man so, dass sich da die Agenturen genau angeguckt haben, okay, was ist hier im Bezirk das Thema? Also ich war zum Beispiel echt überrascht, dass ich irgendwann vorbeigefahren bin an so kleinen CDU-Plakaten, wo wirklich drauf stand, dass die Tempo 30 wieder abschaffen wollen. Und also wahrscheinlich in der Gegend, wo das dann ein ganz großes Thema
genau,
ist.
Genau, Microtargeting ist das einfach. Ja. Ne? Da spricht dann ja aber jetzt eher für Strategie und Taktik der Partei, dass ja, dann ihr Botschaften ja anzupassen. Naja, aber ich glaube mit Botschaften, also guck mal, wenn du das wahrnimmst, weil das dann Thema ist, dann hat das ja eine gewisse Relevanz. Und da kommst du damit wahrscheinlich, da wirst du eher eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen, als jetzt so eine Aussage wie mehr Polizei. Ja. Habe ich gestern auch Info gelesen. Ja,
mehr
schön.
Videoüberwachung.
Mehr, ist auch schön.
Bei das Plakat, ich weiß gar nicht, das ist die CDU oder SPD? Nein, ich glaube, es ist die CDU. Irgendwie, da sitzen so drei glückliche Rentnerinnen nebeneinander in der U-Bahn. Ich weiß, fast schon wieder gut, weil die so glücklich vor sich hin lächeln und dann steht drüber irgendwie, ich weiß nicht, mehr Videoüberwachung. Und die lächeln so vor sich hin, so geil. Das wäre super.
Endlich filmt mich mal einer, genau. Endlich werde ich wahrgenommen.
Ich habe aber der Preis für die wirklich, also mal abgesehen jetzt von AfD und sowas, was natürlich völlig indiskutabel ist. Aber der Preis für die leider wahnsinnig schlecht zielendste Kampagne geht, finde ich, für mich an die Piraten. Weil, also ich habe noch nie vor so vielen Wahlplakaten gestanden und habe mich gefragt, what the fuck? Das mag natürlich dann im Sinne der Online-Community die richtige Frage sein, aber hast du das Batman-Plakat zum Beispiel gesehen? Das habe ich mir versucht, von meinem älteren Sohn erklären zu lassen. Weil ich habe wirklich Tage gebraucht, da ist so ein, kann man ja erklären für alle Nicht-Berlinerinnen und Berliner, da ist unten ist so im Anschnitt die obere Hälfte eines Fledermauskopfes, die sehr hässlich ist. Wobei Fledermäuse eigentlich ganz süß sein können. Und dann auf dem Plakat steht, noch nicht Batman, aber fast. Und ich hab nicht rausgefunden, was sie damit meinen könnten. Und mein älterer Sohn hat vermutet, dass er gesagt, er glaubt, dass es so ist, dass die Piraten sehen sich so ein bisschen wie Batman, aber sie sind noch nicht ganz da. Da habe ich gedacht, okay, damit hast du wahrscheinlich sogar recht.
Richtig,
und dann fand ich es noch bekloppter.
Farfetched, ne? Also ja, sehr weit hergeholt und das versteht dann wirklich keiner
da draußen. Ne? Ich weiß auch nicht, wie viele Milliardäre bei den Piraten engagiert sind, die sich leisten können aus ihrem Keller raus. Naja, egal. Wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber wirklich, fast ärgerlich, finde ich. Gut, wo waren wir? Aber du hast damit nichts zu tun. Aber kann denn so Parteienwerbung, Wahlwerbung, kann das überhaupt in irgendeiner Form mehr in die Tiefe gehen als das, was wir dann alle vier Jahre mal sehen? Also dieses mehr Sicherheit, mehr Verantwortung, dass wir alle zusammen, whatever, kann das über so Allgemeinplätze überhaupt hinausgehen?
Also ganz umstrittenes Thema. Es gibt Thesen, die sagen, oder ich würde auch eher die These vertreten, dass Plakatwerbung in Wahlkämpfen extrem überschätzt ist. Andererseits brauchen Parteien und ihre Mitglieder und ihre engeren Unterstützer, nennen wir es mal ihr engeres Wählerklientel, diese Plakate anscheinend zur Selbstvergewisserung und Selbstmotivation, um irgendwie rauszugehen, dann vielleicht auch mal an den Informationsstand da draußen vor dem Einkaufszentrum und mit echten Menschen, Passanten zu reden und zu diskutieren. Also für die breite Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ist, glaube ich, Plakatwahlwerbung eher ein Ärgernis. Du hast eine Aufmerksamkeitszeit von maximal 2 Sekunden und da bist du schon Fußgänger im Auto von unter einer halben Sekunde. Da kannst du eh nichts Differenziertes wahrnehmen. Also wird nur so ein Gefühl vermittelt und was Parteien natürlich probieren ist, einfach ein Branding, also ihren Brand, ihre Marke, also wie heißen sie, ihr Logo irgendwie so zu transportieren. Ah ja, hier ist ganz viel die SPD, scheint ja irgendwie wichtig zu sein, oder hier ist viel die CDU oder so, ne? Oder jetzt hier um uns rum in Berlin-Kreuzberg, wo die Grünen sehr stark sind, traditionell stark sind, sind natürlich viele Grünen-Plakate. Aber also ich würde sagen,
ich halte ja dann immer an, wenn ich Auto fahre.
Deswegen stehe ich immer im Stau.
Genau, ich steige dann aus super. Und dann nehme ich mein Smartphone und scanne diesen QR-Code auf den CDU-Plakaten ein, damit ich endlich den Film sehen
kann. Damit du den Henkel-Film sehen kannst. Ich habe den nicht gesehen.
Ich habe ihn mir auch nicht angeguckt. Nein, ich habe noch nie in meinem Leben einen QR-Code gescannt. Ich weiß gar nicht, wer die verkauft, aber doch, ich habe es mal gemacht.
Ja, das ist auch, glaube ich, echt, wenn sie digitale, mindestens 10 Jahre veraltet. Also da gibt es neuere Technologien und wirklich der Medienbuch Bruch auf einem Plakat irgendwie auf Höhe, wo, weiß ich nicht, bei mir der Oberschenkel sitzt, einen QR-Code relativ klein zu haben. Also ich meine, wer hält an, scannt den und sieht dann den Film? Gut, der Film soll aber auch nicht so viel geklickt worden sein.
Okay, aber also da fehlt halt der Mut. Man könnte ja auch einfach plakatieren und nur diesen riesen QR-Code und das steht nichts dabei.
Genau, das wäre dann wieder irgendwie Attention. Also so wie man irgendwie am Ende Aufmerksamkeit generieren kann, ob den dann deutlich mehr Leute einscannen, abfotografieren, weiß ich nicht, aber würde ich mal sogar vermuten. Garantiert, genau. Wäre halt mal ungewöhnlich.
Vielleicht sollte ich in die Politikberatung gehen.
Ja, siehst du mal, vielleicht CDU, die suchen garantiert ab. Jetzt wird es ungefähr 11 sein. Naja, in 7 Stunden
in 4 Jahren ist Wiederwahl.
Ist Wiederwahl, also, genau. Ja, die suchen also viel.
Die werden mich in 4 Jahren mehr brauchen als heute.
Völlig richtig.
Ja, also, wenn die Kohle stimmt, weißt du, da kriege ich jetzt wieder böse Mails. Nein, aber vielleicht doch, weiß ich nicht.
Ja, ich meine, also, das ist ja auch relativ, ich will jetzt nicht sagen, das ist ernst, aber es geht uns alle irgendwie an. Viele Sachen, die da draußen verhandelt werden und natürlich kann man sich selber und sollte sich jeder Einzelne auch mal hinterfragen. Ich meine, meckern und sonst was ist eh einfach. Einer Partei beizutreten und sich zu engagieren ist wahrscheinlich relativ schwierig. Aber Engagement zahlt sich irgendwann doch dann aus. Und wo zeigt man Haltung? Wo zeigt man irgendwie ein gewisses Verhalten? Vielleicht auch gegenüber Parteien, die dann doch radikalere Positionen vertreten. Wann geht man denn auf die Straße? Wenn irgendwie 10.000 AfDler hier gegen Flüchtlinge protestieren? Oder erst mal 100.000? Oder wenn irgendwie die erste Moschee brennt, die da vorne? Also das muss sich ja jeder für sich selber fragen. Und wenn das Angebot an herkömmlichen Parteien nicht gefällt, ja, dann so fucking walk, dann gründet man eine Partei. Ich wollte vor anderthalb Jahren mal die Freien Radikalen gründen. Okay. Also fand ich einen guten Namen, genau, irgendwie dabei.
Meine Partei hieß ja Pop.
Ja, Pop ist auch keine schlechte Partei, genau.
Party of People.
Das ist ja auch sehr, ja, das klingt ja fast schon. Ich hatte neulich mal. Ja,
fast schon völkisch, um den Begriff mal ein bisschen.
Aber wir reden nicht. Ich guck mal, du kommst mit Frau Hauke Petri und ich wollte was über Indien erzählen.
Entschuldige, bitte. Weiter entfernt könnten wir nicht sein, genau. Inhaltlich. Weil wir spielen jetzt erstmal die Butthole-Surfer.
Genau, und das wird auch Frau Petri schön passt. Schräg, genau. Ja,
okay. Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Heute im Flux FM Spreeblick zu Gast Carsten Göbel.
Zweite Halbzeit, Flux FM Spreeblick. Ihr hört uns sonntags von 10 bis 12, montags von 22 Uhr bis 0 Uhr und danach im Internet. Dann leider über die meistens großartig ausgewählte Musik. Und weiter geht's mit Carsten Göbel. Wir hören uns in dieser zweiten Stunde und vertiefen unser wahnsinnig ernsthaftes Gespräch über die Berliner Wahlen.
Er studierte Politik, Geschichte, Philosophie und Literaturwissenschaft. Nach Stationen in Hannover, im britischen Bath und in Hamburg fand der gebürtige Ostwestfale seine zweite Heimat in Berlin. Zuerst im Osten der Stadt, seit 2003 lebt der zweifache Vater mit seiner Familie im Wrangelkiez. In einem Kreuzberger Hinterhof bastelt er mit seiner Agentur Super an der Spree an kreativen Ideen für Wirtschaft, Politik und Kultur. Verheiratet sei er mit seinem Job allerdings nicht, sagt er. Der Privatmensch Carsten Göbel versucht sich gerne in der Küche, isst auch oft, was er kocht, geht auf Filmfestivals, liest und hat ein Faible für Architektur. So ganz ohne aktuelles Zeitgeschehen geht es aber doch nicht. Die politischen Entwicklungen in Europa, Deutschland und in diesen Tagen vor allem in Berlin behält er wachsam weiter im Blick. Heute bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick zu Gast, Carsten Göbel.
Wenn ich so durchgucke, Carsten, so die Gitarren sind schon deins, ne? Durch deine Songs meine ich jetzt.
Ja, ich spiele aber keine Gitarre. Also, nee, aber nö, so zum genau, Hören. Ja, so, ja. 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 Es passt aber irgendwie so ein bisschen zum Thema, dachte ich, ne? So, ja. Aber,
absolut, ich beschwere mich nicht. Ich find's gut.
Dachte ich mir.
Ich weiß gar nicht so, wie oft jetzt Metallica bei Flux ansonsten läuft. Turn the Page haben wir gesehen und erwarten wir denn, um jetzt mal so eine richtig tolle Radiomoderationsüberleitung zu kriegen, erwarten wir denn für die heutige Wahl in Berlin einen wirklichen Page-Turner?
Das ist eine verdammt geile Frage und eine super Überleitung.
Irre, ich bin gerade selbst ein bisschen beeindruckt von mir.
Wahnsinn, ne? Super. Und das sonntags um kurz nach 11. Also die Umfragen sind ja relativ klar. Du hast es gesagt, es gibt eigentlich nur noch vermeintlich große Parteien. Es gibt irgendwie drei Parteien, die bei um und bei 20% liegen. Und dann gibt es zwei Parteien, die ein bisschen schwieriger einzuschätzen sind, nämlich Linke und AfD. Insofern ist das kein großer Change, wenn die AfD im Bereich von 10 bis 12, 8 bis 12 bleibt. Das ist ärgerlich, aber in einer Stadt wie Berlin muss man das, glaube ich, auch zur Normalität zählen. Also wenn die in Sachsen-Anhalt 25 holt, kann sie auch hier 10 holen. Wenn die AfD die Linke überholt, auch in einigen östlichen Stadtteilen und vor der Linken noch liegt, dann ist das natürlich schon auch eine Ansage, die wieder zeigt, wie sich so Gesellschaft oder Parteipolitik entwickelt. Wo sind denn dann noch Mehrheiten? Du hast dann irgendwie Parteien, die eher außerhalb des, nennen wir es mal, des Systems, was immer das System ist, stehen oder die am Ende Positionen vertreten, die das System bekämpfen. Und dann hast du so Parteien der Mitte, aber die reichen dann von CDU über SPD bis Grüne, von mir aus noch die FDP. Dann hast du dann eine Allparteienkoalition. Also was sind denn das für Zeiten dann irgendwie? Ne? Also das ist ja, glaube ich, für Demokratie dann auch nicht wirklich förderlich, wenn sich alle Parteien in der Mitte 3 bis 4 lieb haben müssen, womöglich noch koalieren müssen, weil sie von außen irgendwie attackiert werden. Also insofern würde ich jetzt sagen, warten wir das Ergebnis ab, so richtig sensationell wird es nicht. Und ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen, dass die AfD in Berlin über 15% liegt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube es auch nicht. Gerade weil du darüber geredet hast, dass die sich dann alle irgendwie so in der Mitte treffen und so. Es wird ja immer viel darüber geredet, dass es den Parteien so schwer fallen würde. Also gerade den, bleiben wir mal bei CDU, SPD, vielleicht sogar noch die Grünen, FDP ist nochmal ein Sonderfall. Aber dass denen so wahnsinnig schwer fallen würde, so diese Abgrenzung und so. Und ich verstehe immer nicht so richtig, warum. Weil auch eine SPD muss es doch eigentlich schaffen, sich ganz klar von der CDU abzusetzen. Vielleicht tun sie das sogar und ich krieg's nicht mit. Zumindest kommt es mir so vor, unter anderem durch Sigmar Gabriel, der mal so und mal so quatscht, muss ich ehrlich sagen. Das mir nicht ganz klar, wohin das gehen soll, den ich per se gar nicht unsympathisch oder falsch finde, aber ich mich zwischendurch wirklich immer frage, was meint er denn diesmal und warum? Warum? Aber das ist ein kleiner Ausflug in meine eigenen politischen Gedanken. Die Herausforderungen sind natürlich für alle Parteien gleich, die wir haben. Also von Natur über alle anderen Themen, mit denen wir uns beschäftigen und auch beschäftigen müssen, Stadtentwicklung und. Aber gibt es da nicht tatsächlich so viele unterschiedliche Antworten drauf, dass Parteien durchaus ein sehr eigenes Profil haben können, selbst wenn sie in der Mitte der Gesellschaft sich wähnen?
Definitiv gibt's das. Und wenn du dich mit Politik aus professionellen Gründen, so wie ich jetzt, kommunikativ auch auseinandersetzt, dann wirst du das auch finden in den Programmen der Parteien. Dann ist es eher auch die Aufgabe von Politikkommunikation, das differenziert darzustellen. Und dann kommt's bei dir nicht an. Und auch bei vielen da draußen auch nicht. Und dann ist ja die große Frage, wo liegt eigentlich dieser Verlust, dieser Transferleistung? Oder warum funktioniert die nicht? Und da ist meine Behauptung, dass sich da ziemlich was entkoppelt hat. Den von dir angesprochenen Faktenkanon oder irgendwie Topics-Kanon, der wird ja da draußen von ganz vielen Leuten ganz unterschiedlich bewertet. Also ich glaube, dass wir in immer irrationaleren Zeiten leben, die einfach eher von Gefühl, von diffusen Ängsten, von Wahrnehmungen bestimmt sind. Der Trend jetzt in Deutschland, eine Partei wie die AfD zu wählen oder dass sie sich überhaupt etablieren konnte, das ist ja ein europäisches Phänomen, was man schon seit 30 Jahren sehen kann. Also die FPÖ gibt es in Österreich schon seit den Anfang der 80ern. Der Front National Le Pen ist jetzt auch quasi ein alter Hut, steht aber jetzt auch stabil bei 30%. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine nachgeholte Normalität in Deutschland ist. Aber was sich da spiegelt, ist deutlich mehr als jetzt nur ein vermeintliches Unwohlsein mit der Flüchtlingskrise oder Merkels Entscheidung, im letzten Jahr aus humanitären Gründen Flüchtlinge zuweilen vielleicht auch unkontrolliert einreisen zu lassen, sondern da sind natürlich ganz andere Unsicherheiten. Was heißt eigentlich Globalisierung? Wie wirkt sich das jetzt für mich aus? Kann es meinen Kindern besser gehen als mir noch, was man geglaubt hat? Was ist eigentlich mit der Digitalisierung? Digitalisierung war doch früher immer, es gibt ein Internet, es gibt eine Webseite. Ich kann da auch was bestellen. Interessant. Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, dass das vielleicht auch Auswirkungen oder dass es Auswirkungen in der Industrie 4.0 hat, dass Arbeitsplätze verloren gehen können. Ich glaube, das kommt bei vielen Leuten jetzt erst an. Also Sachen, über die Politik auch schon vielleicht 10, 15 Jahre redet. Und das macht irgendwie so dieses Unwohlsein. Und das macht dann diese Entkopplung eigentlich von so zwei Systemen. Also einmal ist da so das System Bevölkerung und dann das System, was man gerne hier Berliner Blase nennt, da hinten um den Reichstag rum, die sehr wohl differenziert unterschiedliche Positionen haben, aber damit irgendwie gar nicht mehr richtig durchdringen. Der AfD-Kandidat in Berlin, ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt, der hat hier in dieser RBB-Sendung was unglaublich Interessantes gesagt, was das super auf den Punkt bringt. Der sagte nämlich, das, was man fühlt, ist auch Realität. Und das ist ja ein Zitat, das ist von Zeiten vor der Aufklärung. Das, was man fühlt, ist auch Realität. Und das zeigt aber, was da draußen vonstatten geht, wo dieser Zulauf vorkommt. Und dann probiert Politik eher aufgeklärt, rational, diskursiv zu argumentieren. Und da bist du dann auf so einer Ebene, lässt sich eigentlich mit Fakten noch gegen Mythen argumentieren. Wunderbares Beispiel, diese Brexit-Entscheidung. Also da ist über Jahre kommunikativ sind da Lügen erzählt worden von dem Brexit-Lager. Und da kommst du ganz schwer gegen an. Oder ein anderes Beispiel, viele Fehler, die etablierte Politiker machen, konnte man sehen im Präsidentschaftswahlkampf in Österreich bei Hofer gegen Van der Bellen in der Sendung, die nicht moderiert war, die ein vermeintlicher Skandal gewesen sein soll, weil die beiden sich so da gestritten hätten. Okay. Das war überhaupt nicht so schlimm. Was man sehen konnte ist, der Kollege Hofer, oder nicht Kollege Hofer, sondern der Kandidat Hofer, der FPÖ, der hat immer ganz einfach Behauptungen aufgestellt. In Brüssel werden jeden Tag 10 Milliarden Euro verbrannt. Mhm. So, und der Van der Bellen ist natürlich Ökonomieprofessor. Was sagt der? Nein, das stimmt nicht, es sind nur 7,8 Milliarden, weil. So, und so zieht sich das durch. Ne? Was ist denn das für eine Aussage? Also, das ist mir doch völlig egal, ob 10 oder 7,8 richtig sind. Stehen bleibt der Item, in Brüssel wird Geld verbrannt. Und da muss man auch ganz vorsichtig sein, wie man überhaupt gegen solche vermeintlichen Mythen gegenargumentieren kann als Politiker. Das führt dann dazu, dass manche, Sigmar Gabel wurde mal so zitiert, dass er eigentlich auch bis auf 2, 3 Leute aus der SPD das gar nicht zutraut, in Talkshows zu gehen, wo irgendwelche unsäglichen AfD-Kandidaten sitzen. Das kann es natürlich eigentlich auch nicht sein. Nur man muss sich wirklich überlegen, wie zählen Fakten gegen Mythen? Und das ist dann am Ende eine Talkshow oder eine politische Auseinandersetzung. Und was kommt dann weit da draußen bei eher durchschnittlichen Menschen wie du und ich, die einfach irgendwann mal einen Wahlzettel kriegen, wählen gehen, was kommt bei denen dann davon eigentlich noch an?
Wir hören jetzt einen Song, den du ausgewählt hast, der aus einer Zeit stammt, in der es zumindest für uns beide, sage ich einfach mal politisch, sehr viel einfacher war alles. Hansaplast, so
Rank Xerox,
also fotokopiert. Eine der ersten deutschen Punkbands, kann man so sagen. Jetzt haben wir gerade einen, finde ich, sehr guten und sehr interessanten, naja, fast Rant von dir gehört darüber, was für eine Diskrepanz doch besteht zwischen faktenbasierten oder Meinungen, die eigentlich auf Fakten basieren sollten, und dieser gefühlten Realität. Gibt es wahrscheinlich verschiedenste Gründe für. Ich glaube ja auch, dass wir mit, und das zählt nicht nur für Leute, die merkwürdige Emotionswahlen machen. Also, am Ende tun wir das ein bisschen ja auch alle. Also so letzten Endes gucke ich mir auch an, von denen kenne ich zwei Leute, mit denen habe ich schon mal länger geredet. Ich fand die okay und so. Bin auch in einem Alter, wo ich weiß, keine dieser Parteien da draußen wird hundertprozentig dementsprechend, wie ich mir das vorstelle. Deswegen ist es immer so ein bisschen das kleinere Übel oder die größte Schnittmenge, um es positiv auszudrücken. Aber also so ein bisschen Emotion ist dann natürlich bei uns allen mit im Spiel. Aber genau, du hast über diese Diskrepanz geredet. Ich glaube, das kommt unter anderem auch daher, dass Alltag langsam was geworden ist, was einen schnell auch mal überrennen und überfordern kann. Also du triffst ja, finde ich, im Gegensatz zu vor 30 Jahren, vor 25 Jahren, heutzutage Entscheidungen, die du da einfach noch nicht an der Backe hattest. Also von welchem Mobilfunkvertrag willst du? Wer ist dein Stromanbieter? Ist das sauberer Strom oder nicht? Wo kommt der her? Dann welches Auto fährst du? Fährst du überhaupt Auto? Und diese ganzen Themen, die ja auch ins Private reingehen, beschäftigen einen so sehr, dass man vielleicht dann irgendwie auch so ein ganz verschwommenes Realitätsbild kriegt. Und zwar, das muss nicht immer nur auf der Seite von Menschen sein, die dann eher rechts wählen, sondern ich glaube, das geht allen so.
Definitiv. Also das jetzt nicht falsch verstehen, das will jetzt gar nicht rechtfertigen, warum Leute irgendwie FPÖ oder rechts wählen oder so, sondern ich glaube, die Komplexität oder die Komplexitätszunahme einfach durch Modernisierung, so wie du es jetzt ganz lebensweltlich geschildert hast, das geht allen erstmal so. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema, sei es jetzt in Politik, auch im täglichen Leben, Komplexitätsreduktion. Darauf kommt es doch an dabei. Ne? Wie kannst du Sachen wieder vereinfachen oder reduzieren. Wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du einen Scheißprozess digitalisiert.
Also, ja, aber es wäre ja jetzt auch, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich würde ja auch nicht Ja dazu sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, na gut, dann entscheidet halt der Staat wieder, wer dein Stromanbieter ist. Und würde ich auch sagen, boah, warte mal, ich finde es schon eigentlich auch ganz gut, dass ich da mein Votum habe.
Das Votum sollst du ja haben. Mir geht es darum, bei Komplexitätsreduktion natürlich in maximal aufgeklärten, individuellen, liberalen, fast schon postmodernen Gesellschaften spielt das Individuum die entscheidende Rolle. Nur die Interdependenzen, die es ja gibt zwischen verschiedenen Entscheidungen dabei, die denkst du ja immer mit und das macht es halt kompliziert. Ja, also klar. Ich meine, denk letzte Woche dieser Deal mit Monsanto übernimmt Bayern, nee, andersrum Bayer Monsanto. Mhm. Da hörst du irgendwie auf der einen Seite, sagt irgendwie der Bayer und der Monsanto-Chef irgendwie super, die World Food-Probleme sind geheilt jetzt für die Zukunft, gar kein Problem mehr, wachsende Menschheit, Afrika. Und die Grünen und Greenpeace behaupten radikal das Gegenteil. Mhm. Also, who do you trust when everybody or when everyone is crook? Irgendwie, da heißt es in manchen Liedern, ne? So, also ich will jetzt keinen Crook nennen von beiden Seiten, aber wem soll, also ich kann das doch nicht beurteilen. Ich weiß, dass die Saatgutmafia eine ganz üble Mafia ist, was da passiert. Aber jetzt sagt Greenpeace irgendwie, boah, es macht alles noch viel, viel schlimmer. Also unterstützt er diese These? Ich kann es nicht mehr einordnen. So. Und das kann ja jetzt zurückführen, von Produkte von Bayer kann ich auch kaufen. Und von Monsanto am Ende auch. So, ne? Dabei, so kaufe ich die jetzt individuell oder nicht. Also das meine ich mit diesen Interdependenzen oder ein ganz anderes Beispiel. Jeder von uns weiß doch, dass du für 20 Euro keine Jeans kaufen kannst oder für 30 Euro dabei, ne? Aber wie ändert das Kaufverhalten? Ist auch
keiner bereit, 200 dafür auszugeben.
Genau, so, ne? Oder wann ändert man sein Kaufverhalten? Oder wie du es gesagt hast, mit Autofahren, irgendwie das Autofahren am Ende des Tages vielleicht nicht so richtig gut ist hinsichtlich Emissionen, sollte auch jedem klar sein. Andererseits ist Autofahren geil, so. Also ich stehe auf Autofahren. Manchmal ist es notwendig, wenn man auf dem Land wohnt. In Berlin ist es eher nicht notwendig. E-Mobility ist irgendwie auch interessant.
Das macht uns alles zu so wahnsinnig zerrissen. Da gab es doch so eine Mischung aus Comedy und Stand-up, Poetry Slam Vortrag, der so vor in den letzten Wochen die Runde gemacht hat auf Facebook und Twitter von so einem jungen Menschen, der das auch sehr schön gesagt hat, humanistischer Kapitalismus, wir sind alle humanistische Kapitalisten und das bedeutet, wir beuten andere aus, fühlen uns aber schlecht dabei. So, und das ist ziemlich auf den Punkt gebracht und das ist ja auch die Misere, in der wir leben.
Und das ist ja, das macht ja schizophren. Also das macht Leute ja auch irgendwie nicht schizophren, aber das führt sie zumindest in so eine Vorstufe, wo es für sie dann wirklich schwierig wird, das beides zusammenzubringen. Ich meine, ein humanitärer Kapitalist, das ist ja ein Antagonismus am Ende des Tages. Jetzt in den letzten Tagen war der Zukunftskongress in München, so, ne, mit ganz viel Weltzukunftsfragen. Und da sagte der verantwortliche Minister sogar aus Deutschland, von einer uns beiden sehr zugeneigten Partei aus dem Münchner Sprachraum, der sagte, dass Globalisierung nicht als der jüngere Bruder von Sklaverei sich etablieren darf. Das ist ja eine ziemlich geile Aussage erstmal, ne? Also der jüngere Bruder von Sklaverei, das bringt das ja auf den Punkt. Ich meine, jeder von uns hat hier so ein Gerät von so einer Firma mit einem relativ hohen Börsenwert aus dem Silicon Valley, vom Typen, der auch ganz geil war, nämlich Steve Jobs. Und jeder von uns weiß, oder also die Hälfte davon weiß, wie die produziert werden und was das eigentlich heißt in China und was da irgendwie drin ist. So, ich will nicht sagen, dass ein Samsung besser produziert ist als jetzt irgendein iPhone oder so, ne? Aber das ist diese Interdependenz, die du in ganz vielen Sachen hast und mit denen ja jeder konfrontiert ist am Ende. Und das ist ja vermeintlich auch anstrengend.
Das ist ziemlich anstrengend. Genau. Und da kannst du, natürlich gibt es dann Leute, die sagen, das mache ich alles nicht, lebe konsequent. In letzter Konsequenz schaffen sie es aber natürlich trotzdem nicht, weil diese Spirale von Widersprüchen, die hört ja nicht auf. Und manchmal. Also ich kann auch verstehen, dass Leute das tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich in so arge Schwierigkeiten bringt, dass es zu Depressionen führt und so. Ich glaube, dass das deswegen, man sagt immer so Zivilisationskrankheit und so. Ich persönlich glaube nicht, dass das, also ja, wir haben es entwickelt, aber ich glaube wirklich, dass Leute auch an dieser Zerrissenheit auch scheitern können.
Definitiv.
Also man selber vielleicht ausblendet oder sagt, ja, kann ich auch nichts dran ändern oder wie auch immer.
Wo man sich das irgendwie schön alleine redet. Irgendwie das Ausblenden oder zu sagen, diesen für sich selber regressiven Schritt kann ich nichts dran ändern, der ist ja in dem Fall sogar gesund. Also du trittst einen Schritt zur Seite. Für dich selber ist es gesund, irgendwie dann für den Gesamtkosmos, die Gesamtgesellschaft dann vielleicht nicht. Aber ich glaube, auch da muss es, also wird es eher zukünftig andere Wege geben müssen. Hier der eine der Spitzenkandidaten bei den Grünen, Robert Habeck, die sich da jetzt in der Urwahl betteln, wer Spitzenkandidat für die nächste Bundestagswahl wird. Irgendwie, der argumentiert dann einfacher. Also klar ist irgendwie Weißblech blöd, aber trotzdem kann er nichts gegen eine Bierdose sagen. Er trinkt selber mal ein Dosenbier. So, ne? Weißt du, also das sind ja solche Sachen. Irgendwie darf ich jetzt kein Dosenbier trinken, weil ich die Grünen wähle. Oder weil ich die Grünen gewählt habe, darf ich kein Auto fahren, was keine grüne Plakette hat. Also so solche Fragen sind da. Gut, ich sage immer, ich habe in meinem Leben so oft die Grünen gewählt, dass ich mir umwelttechnisch alles erlauben kann. Und ich kann auch Autos fahren, die nur super nehmen und davon auch 30 Liter brauchen.
Man kann sich das alles irgendwie hinlegen.
Ja, Ablasshandel, klar. Selbstverständlich. Klar. Jedes Mal an der Tankstelle denke ich mir, ey, wenn ich die Grünen wähle, da kann ich noch mehr.
Genau. Ich fahre jetzt auch ein bisschen schneller und dann.
Genau.
Wir hören mal Pink Floyd und dann habe ich noch. Verdammt, ich wollte es mir gerade noch aufschreiben, weil ich hatte eine, glaube ich, gute Frage. Ich denke nochmal nach. Wir hören Pink Floyd, auch mitgebracht von Carsten Göbel, der zu Gast hier ist im Studio.
Ja, das ist schön schnell.
Jesus Built My Hot Rod.
Genau.
Ministry. Das ist doch mal ein.
Was für sonntags.
Programm hier für sonntags, genau. Was hier auch so ein bisschen jetzt nochmal die Motivation stärken soll. Dass ihr, wenn ihr über 18 respektive über 16 seid, mein Sohn war echt total stolz, der ist jetzt 17 und war richtig stolz, dass er diese Benachrichtigung gekriegt hat, dass er Bezirkswahlen mitmachen kann.
Ja.
Ich freue mich total darüber, weil das, ja, so, weil jetzt nämlich auch die Diskussionen natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene kommen, ne? Also, wenn wir dann irgendwie von früher erzählen, als die AHL gegründet wurde und bla. Also,
ja, bei uns war das zu Hause auch ein totales Thema irgendwie. Mein ältester Sohn ist 13 oder wird jetzt 13. Das ist halt in der Schule, mir war das gar nicht so bewusst mit dieser Wahl die Woche davor, der unter 18-Jährigen. Da sind auch Parteien richtig in die Schule gegangen, haben mit Schülern diskutiert, also richtig so einen Wahlkampf geführt. Und dann hat mein Sohn mir erzählt, welche Parteien eigene Programme für die unter 18-Jährigen quasi aufgestellt haben und welche nicht, nämlich einfach dabei, ne? Also welche Relevanz dann eigentlich auch dem Thema Nachwuchswählerin den Parteien eingeräumt wird. Aber er hat das nicht irgendwie peinlich oder so erzählt, sondern der fand das richtig gut. Und es war wirklich ein Thema dadurch in der Schule, wo ich mich so gefragt habe, also als ich jetzt irgendwie 12 war oder 13, klar war man politisch und hat das irgendwie mitgekriegt, die Debatten im, damals gab es ja noch so ein Staatsfernsehen aus nur drei Programmen und einer lokalen Tageszeitung und dann auch, je nachdem wie deine Eltern drauf waren, entweder eher linken Süddeutsche, Frankfurter Rundschau oder eher der FAZ oder so und der Welt, mehr gab es ja nicht, also die Medienvielfalt war eine andere, aber... Also so tief in jetzt so Wahlkampfthemen war ich mit 12 nicht. Also weder bei einer Kommunalwahl, da wo ich herkomme, noch bei einer Landtagswahl. Gut, das war Nordrhein-Westfalen, ist ein bisschen größer als Berlin, aber I don't know. Fand ich echt sehr interessant, dass junge Leute dann, weil man sagt immer, unpolitisch irgendwas. Ach, genau das Gegenteil, genau.
Nein, die haben, also meine Erfahrung ist so in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, dass die tatsächlich an Parteien selten Interesse haben, aber an politischen Themen natürlich sehr wohl. Die wissen mit 13, 14 schon sehr gut, dass alles, was so ihr Leben bestimmt, natürlich ein politisches Thema ist.
Genau, aber das ist auch eine unglaublich spannende Frage, die ich immer wieder diskutiere. Also, was ist denn die disruptive Idee von Partizipation oder Demokratie? Also das herkömmliche Geschäftsmodell, reden wir jetzt einfach in digitalen Begriffen, ne? Von Politik wie Demokratie oder jetzt auch NGOs mit Engagement. Das funktioniert ja nicht unbedingt auf 10, 20 Jahre fortgeschrieben. Also da brechen Spender weg, da sterben Spendermitglieder aus bei NGOs, Parteien nur Mitglieder veralten. Aber das Engagement ist ja sehr wohl da. Nur wie bündelt man das oder wie kanalisiert man das von jungen Leuten jetzt einfach dabei? Ne? Ich meine, da kommen dann ja so Sachen her, ist jetzt auch älter, wirst du kennen, betterplace.org ist ja nichts anderes als am Ende des Tages eine Plattform, wo du halt plötzlich dein Spendenverhalten diversifizieren kannst. Wo du jetzt nicht sagst, okay, ich bin einmal Mitglied da bei Greenpeace und spende jetzt 30 Jahre nur an Greenpeace, sondern sagst, jetzt hier heute mal das Projekt, das Projekt finde ich geil, dann morgen das Projekt so, ne? Dann, also wie wirkt sich das aus, dieses sehr wohl, genau wie du sagst, vorhandene Engagement von gerade Jüngeren, das maximale Interesse an politischen Themen, auch deren Gerechtigkeitsimpetus, den ich total gut finde. Wie kriegt man das jetzt transferiert oder wie müssen sich eher sowas wie alte Organisationen transformieren,
dass das noch zusammenpasst. Zuallererst müssen die natürlich mal eine Stimme kriegen. Und da bin ich ja vorne mit dabei, wenn das heißt, von mir aus sollen die dann natürlich in ganz jungen Jahren im übertragenen Sinne eine Stimme haben von Geburt an. Weil, also und mindestens ab 12, also da müssen wir definitiv hin. Weil ich nämlich auch glaube, was du erzählt hast, was da an der Schule dann passiert ist und dass die dann spezielle Wahlprogramme auch haben für die unter 18-Jährigen. Ist doch völlig klar. In dem Moment, wo die auch wählen dürfen, weil sie sind ja zahlenmäßig sowieso in der Minderheit.
Genau.
So, das heißt, die junge Generation ist in der Minderheit und hat noch nicht mal eine Stimme. Dass dann da draußen ankommen, die werden an Politik nicht interessiert, ist doch logisch.
Genau, in der geriatrischen Gesellschaft Deutschland zu leben und keine Stimme zu haben, ist irgendwie ungeil.
Ja,
genau.
Ist irgendwie ja, total scheiße. So, und genau, wenn man eine richtig. Stimme hätte und man kann die jetzt nicht doppelt zählen lassen, weil sie so wenig sind, aber irgendwie, ich glaube, dass da wirklich ein Ruck durch diese Generation gehen würde.
Nee, aber das ist ja genau deswegen, das meinte ich ja, was ist die disruptive Idee, die dahinter steht? Du sagst einfach, vielleicht muss die Stimme dann doch doppelt zählen oder anders gewichtet werden. Mhm. Also meine Aussage ist nur, oder meine These, nothing will last forever. Also warum, guck mal, was sich irgendwie historisch verändert hat alles. Eben in dem Song ging es um Two Suns in the Sunset. Das ist eine echte Sonne und eine Atomsonne. Mhm. So, ne? Also wer sagt denn, dass das System, so wie es jetzt hier ist, dass das in 100 Jahren auch noch das Richtige ist? Und ich glaube, 100 Jahre ist jetzt sehr weit in die Zukunft geguckt, sondern es gab immer Anpassungen in Repräsentation und die wird es auch weiterhin geben und das ist auch gar nicht schlecht.
Ja, das Blöde ist nur, du kriegst natürlich gerade bei der Frage von jungen Wählerinnen und Wählern kriegst du natürlich ganz schlecht eine Lobby, wenn die eben nicht eine Mehrheit bilden. Da müsste tatsächlich dann wirklich jemand sagen, also wir glauben, dass die Generation, die noch mindestens 50 Jahre in diesem Land leben wird, dass die eine andere Gewichtung in irgendeiner Form haben sollte.
Als die in 10 Jahren tot sind. Aber auch sowas irgendwie sind ja Sachen, die man diskutieren kann erstmal. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir es morgen einführen wollen, aber die Diskussion gibt es ja bisher eigentlich gar nicht. Ne? Irgendwie one man, one woman, one vote irgendwie ist ja auch fair demokratisch erstmal. Okay. Aber in Repräsentation der gesellschaftlichen Realität ist es eher so, wie du es jetzt gerade geschildert hast.
Hast du dich mal beschäftigt mit dieser, wer war denn das? Es gibt dieses schon auch spannende Dokument von Menschen, die gesagt haben, man muss sich Stimmen kaufen.
Nee, das kenne ich nicht. Also,
ich suche das mal raus für dich. Ist total spannend. Irgendwo habe ich es abgespeichert in einem der vielen Dienste, weil extrem komplex, irgendwann, je länger man liest, hat ein sehr umfangreiches PDF, weil ich irgendwie mal geguckt habe, also Demokratie, klar, aber irgendwo hakt es ja dann doch. Also ich hätte zum Beispiel gerne für verschiedene Themen, würde ich gerne verschiedene Gremien wählen. Mhm. Ja? Weil ich vielleicht sage, Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, irgendwie das traue ich am ehesten XY zu und ABC hat aber irgendwie ein ökonomisches Händchen, finde ich gut, was der gemacht hat. Oder
genau,
so.
Ja, aber warum habe ich denn dann auf dem Wahlzettel irgendwie heute immer nur eine Stimme pro Partei. Ne? Mhm. Also jetzt genau wie du sagst, warum stehen da nicht Topics drauf? Ja. Dann sagen wir jetzt Stadtentwicklung, also jetzt auf Berlin. Ne? Genau. Städtischer Umweltschutz einfach. Wirtschaftsförderung, was weiß ich. Also und in den Themen kannst du dann ja vielleicht mehrere Stimmen. Also du hast pro Thema eine Stimme. Und dann sage ich, okay, bei Stadtentwicklung glaube ich jetzt, dass Partei A besser ist als B und als C, dann kreuze ich da an. Mhm. Aber es kann beim anderen Thema, weiß ich nicht, Verkehrspolitik kann es genauso komplett anders sein. In dem Raster will ich eine andere. Also du kannst es auch viel stärker diversifizieren. Also du hast jetzt eine Stimme.
Ja, zumal das auch eine Generation ist, die das, glaube ich, kann jetzt. Also die auch so tickt durch die Online-Partizipationsmöglichkeiten und wie du gerade gesagt hast, ich kann spenden.
Nee, völlig richtig. Das ist genau das, was ich eben sagte. Also jetzt, wo wir drüber reden, erinnert mich das an. Also damals gab es erstes Programm, zweites Programm. Pass
auf, wir machen ein Konzept zusammen. Okay, wir setzen Google Doc auf. Konzipieren das mal vielleicht nach der Wahl mit anderen zusammen vielleicht und
wie sich Demokratie dann doch weiter sich aus sich selbst weiterentwickeln kann, weil ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie sonst abgeschafft wird aus dem Silicon Valley, wie jetzt andere Geschichten im Bereich der Digitalisierung. Aber
ja, aber ist trotzdem natürlich auch ein Wahnsinnsthema, was wir jetzt schön gegen Ende der Sendung, wo wir fast sind, nochmal andeuten. Aber diese ganzen, die Frage, wie Unternehmen jetzt plötzlich noch ins ganze Spiel kommen, also nicht nur durch Steuerzahlungen oder eben nicht Steuerzahlungen.
Zahlung, genau, ja.
Und absurde Situation, dass Länder dann sagen, nee, wollen wir gar nicht, weil läuft super, lass uns mal in Ruhe.
Bitte, Sie brauchen keine Steuern zahlen, aber bleiben Sie hier.
Ja. Ach, das ist verrückt alles. Hören wir die White Stripes, oder?
Nee, gerne, gerne.
Guck mal, da hätten wir ruhig noch ein bisschen weitermachen können. Hätten wir es vorher gewusst.
Stimmt,
dann hätten wir den ganzen Tag quasi kommentieren können.
Wie man eigentlich, genau, und dann hätten wir dann doch Partizipation zugelassen. Vielleicht hätte uns nämlich einer gleich hier kollaborativ noch ein paar Ideen mitgeliefert. Aber die White Stripes, ne, das war auch von 2005. Und weißt du, wie der Song heißt? The Nurse. 2005.
Ich sag jetzt mal nicht, ob das irgendwie zusammenhängt.
Es gibt keine Zusammenhänge, aber irgendwie, es gibt ja diese These mit der Sedierung des Landes. Also es gibt auch die Frage, wie ist die Befindlichkeit des Landes, aber das ist ein anderer Song. Also die Sedierung des Landes, die ist ja, was ja jetzt konkret Merkel mal vorgeworfen worden ist, irgendwie, deswegen war ich bei 2,5 in der Krankenschwester, die ist natürlich jetzt aufgebrochen. Also das Land ist dann doch irgendwie deutlich politischer geworden, mhm, durch irgendwie eine vermeintliche Flüchtlingsproblematik. Auch überhaupt für ein Wort, man muss echt aufpassen, eine vermeintliche Flüchtlingsproblematik. Es gibt einfach Menschen, denen man humanitär gerne hilft. So, ich sehe erstmal gar keine Problematik. Natürlich gibt es am Ende des Tages immer Probleme, aber die gibt es da unten auf der Straße auch.
Ja, die
auch
ohne Flüchtlinge.
Ja, die gibt es auch, wenn man irgendwie. Genau, wo Menschen umzieht, zusammenkommen. Ja. Völlig richtig, ne? Aber diese Sedierung oder dieses, wurde ihr auch mal attestiert, so das zweite Biedermeier, was sie geschaffen hätte, das ist ja komplett weg. Und das ist ja, glaube ich, erstmal gut fürs Land, weil dann doch Auseinandersetzungen wieder stattfinden. Die haben mir hier im Berlin-Wahlkampf eigentlich gefehlt, muss ich gestehen. Der war jetzt auch relativ kurz, dadurch, du hast auch Kinder, dass die Sommerferien noch nicht so lange vorbei sind. Aber eigentlich, was sind eigentlich die Themen? Weißt du, über den Flughafen müssen wir beide uns nicht mehr streiten. Der wird eh abgerissen, sagt jeder Architekt, mit dem ich rede. Den kriegen die eh nicht hin. Also macht euch keine Hoffnung.
Ja, sowieso zu klein.
Also genau, insofern versteht das jetzt aber bitte nicht als Wahlwerbung für die einzige Partei, die für Tegel ist. So war das nicht gemeint. Nein, will sagen, aber was sind andere Themen? Und Berlin ist ja nun maximal im Umbruch. Kann man gut finden, schlecht finden, Angst vor haben, total toll finden, weil man irgendwie noch mehr Geld machen kann, wenn man 17 Ferienwohnungen illegal vermietet. I don't know. Will ich gar nicht bewerten. Aber das hat sich im Wahlkampf nicht wiedergespiegelt. Für mich war ein Synonym, das war von Anfang an, haben alle Parteien in ihrer Plakatwerbung, worüber wir eingangs gesprochen haben, das Verb bleiben benutzt. Und nur die FDP hat geschrieben, Berlin wird. Irgendwas, so, ne? Also Berlin bleibt sozial, Berlin bleibt das, Berlin bleibt das, damit Berlin bleibt. Ich habe letzte Woche auch den Scherz hier gemacht, Berlin bleibt, wie es wird oder wird, wie es bleibt oder ist klar, habe ich jetzt auch vergessen. Aber das zeigt für mich so ein bisschen das Statische, was da war, ne? Mhm. Ja, Berlin bleibt, ja toll, aber wie soll das werden? Ja. Genau, wo soll denn das hingehen? Oder es geht ja schon irgendwo hin und warum wird das dann nicht diskutiert?
Ja, da muss man tatsächlich der FDP dann ausnahmsweise mal und das zugute halten, dass sie ja tatsächlich haben auch
diese Sendung wird von Christian Lindner gesponsert.
Definitiv nicht. Ich glaube es zumindest nicht. Ich weiß gar nicht. Nein, natürlich nicht. Aber zumindest haben sie irgendwie auch auf irgendeinem anderen Plakat irgendwie gesagt, sie wären die einzige Partei, die mal darüber nachdenkt, Dinge zu verändern oder so. Finde ich alles gut generell, außer dass ich persönlich dann da nirgends in den letzten Monaten, Jahren gesehen habe, wohin das gehen soll und halt so einen natürlichen Abwehrreaktionsmechanismus da habe. Aber egal, trotzdem, du hast recht, das waren die Einzigen, die gesagt haben, es muss irgendwo hingehen.
Weil alle anderen sagen irgendwie, okay, das muss bezahlbare Mieten, irgendwie dieser Flughafen muss fertig, man braucht Geld für die Bildung. Ich meine, da war ich echt sauer. Vor einem halben Jahr stellt der Müller sich dahin, der Bürgermeister, und sagt, er hat jetzt so einen Masterplan, weil da müssen jetzt 600 Schulen saniert werden. Ey, die SPD regiert hier seit über 10 Jahren und ich habe Kinder im schulpflichtigen Alter. Ich weiß, wie diese versifften scheiß Kacklos aussehen. Ne? Ja. Und der stellt sich dahin, als ob ihm jetzt aufgefallen wäre, dass 600 Schulen saniert werden müssen. Ne? So, Kinder, was habt ihr denn die letzten 10 Jahre gemacht? Und da frage ich mich dann natürlich auch, das ist ja auch ein Zeichen dann von einer mangelnden politischen Auseinandersetzung. Andere Parteien müssten da doch drauf einprügeln. Mhm. So, gut, die einen können es nicht, weil sie mitregieren und mehr Polizisten wollen und mehr Videoüberwachung für Omi in Charlottenburg, finde ich auch gut. Die anderen wollen mit ihm regieren oder, also, ja, irgendwie war der Wahlkampf ein bisschen Pfad. Aber das heißt nicht, Pfader Wahlkampf heißt nicht, dass die Stimme nicht zählt. Also, go out and vote.
Ja, geht da raus und wählt. Nach dem weiteren Rant von Carsten habt ihr jetzt auch eine klare Haltung, wo ihr euch am besten orientieren solltet, nämlich nicht. Also da weiß man ja jetzt auch gar nicht mehr Bescheid, aber ihr macht das schon. So viel Zeit muss sein. Wenn nicht, klickt ihr euch wenigstens mal durch ein, zwei Wahlomaten und dann wisst ihr zumindest, in welche Richtung das eher geht. Wahrscheinlich habt ihr aber sowieso ein Gespür dafür und geht einfach wählen. Das ist wichtig.
Definitiv.
Danke dir, Carsten.
Bitte, hat mir Spaß gemacht.
Ciao. Ja, mir auch. Placebo hören wir zum Schluss und sind dann wieder bei der
Teenage-Angst. Aber heute keine Angst mehr, sondern angstfrei, mutig. Ach scheiße, das hat auch die FDP gesagt.
Ja, siehst du? Denk nochmal drüber nach heute.